Noch einmal willkommen zu den Informationen am Morgen im Deutschlandfunk, meine Damen und Herren. 7 Uhr und 16 Minuten. 18 Minuten nach 7. Es sind nicht offizielle deutsch-französische Konsultationen, die heute Abend in Rambouillet stattfinden, doch es wäre nicht das erste Mal, dass bei kleinen Runden jenseits der diplomatischen Routine die wirklich wichtigen Gespräche geführt werden. Bundeskanzler Gerhard Schröder trifft sich mit dem französischen Staatspräsidenten Jacques Chirac und Regierungschef Lionel Jospin. Offiziell steht die inhaltliche Absprache im Vorfeld der französischen Ratspräsidentschaft auf der Tagesordnung. Doch sicherlich wird das Thema Österreich Erwähnung finden und es wird wohl auch um die Rede Joschka Fischers zur Zukunft der Europäischen Union vom vergangenen Freitag gehen. Das Plädoyer für ein Kerneuropa, ein Gravitationszentrum, wie Fischer es genannt hat, hier eine zentrale Passage seiner Rede.
Den Übergang vom Staatenverbund der Union hin zur vollen Parlamentarisierung in einer europäischen Föderation, die Robert Schuman bereits vor 50 Jahren gefordert hat. Und das heißt nichts Geringeres als ein europäisches Parlament und eine ebensolche Regierung, die tatsächlich die gesetzgebende und die exekutive Gewalt innerhalb der Föderation ausüben.
Wie soll die Avantgarde, das Kerneuropa, aussehen? Dazu Joschka Fischer.
Die Frage, welche Staaten sich an einem solchen Projekt beteiligen, die EU-Gründungs-, die Euro-11-Mitglieder oder noch eine andere Gruppe, lässt sich heute unmöglich beantworten. Bei jeder Überlegung über die Option Gravitationszentrum muss eines klar sein. Diese Avantgarde darf niemals exklusiv, sondern muss für alle Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten der EU offen sein, wenn diese zu einem bestimmten Zeitpunkt teilnehmen wollen. Für alle diejenigen, die teilnehmen wollen, aber dazu die Bedingungen nicht haben, muss es Heranführungsmöglichkeiten geben.
Am Telefon ist jetzt Elmar Brok von der CDU, Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Guten Morgen, Herr Brok.
Guten Morgen.
Was ist denn für Sie das Wichtigste an der Rede gewesen?
Das Wichtigste ist die Position, dass wir eine Bundesregierung haben, die in der Tradition von Adenauer bis Kohl steht, nämlich dass die europäische Integration und das Ziel einer europäischen Föderation weiter wesentliche Priorität deutscher Politik ist. Nun müssen wir sehen, dass zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Erweiterung dieses nicht unproblematisch ist. Ich meine, wir haben hier in den letzten 10 Jahren mit dem europäischen Binnenmarkt, mit dem Euro, eine sich entwickelnde Außen- und Sicherheitspolitik und jetzt auch die Möglichkeit, bestimmter Bereiche der Rechts- und Innenpolitik revolutionäre Fortschritte für Europa gehabt. Insbesondere durch Ausdehnung von Mehrheitsentscheidungen in bestimmten Bereichen ist das allerdings noch nicht erfolgt und darauf müssen wir uns konzentrieren. Auch ein Gravitationszentrum würde nicht funktionieren, wenn es in bestimmten Bereichen der Steuern und anderer finanzwirksamen Leistungen keine Mehrheitsentscheidung gäbe.
Das Problem klang gerade an, kann diese Vertiefung einerseits und die Erweiterung andererseits zeitgleich geschehen?
Also ich glaube, dass aufgrund der Fristen, die wir haben, nur die Zielsetzung der gegenwärtigen Regierungskonferenz, die auf dem Gipfel in Feira in einigen Wochen ausgebaut werden kann, erreicht werden kann. Und während das Fischersche Projekt mit einem Verfassungsvertrag, so wie es ja auch Schäuble zum Ausdruck gebracht hat und wie das der CDU-Bundesparteitag im Frühjahr 1999 bereits beschlossen hat, etwas länger braucht, weil das auch eine sehr komplizierte Arbeit ist. Und da würde ich mir vorstellen, dass die Regierungskonferenz, die in Nizza abschließt, diese Vorstellung Föderation, Kompetenzverteilung, Verfassungsvertrag als Aufgabenstellung für die nächste Runde festschreibt, sodass eine rechtliche Verpflichtung aus dieser Regierungskonferenz dabei herauskommt und dass wir eine neue Form von Regierungskonferenz benutzen. Und dazu gibt es auch bereits klare Vorstellungen. Gegenwärtig arbeiten unter Vorsitz des früheren Bundespräsidenten Herzog nationale, europäische Abgeordnete und die nationalen Regierungen einer Charta der Grundrechte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass dies die Gruppe sein könnte, in dieser Art der Zusammensetzung, die einen solchen Verfassungsvertrag erarbeiten kann, weil sie die Legitimation der verschiedenen Ebenen hat.
Woran mangelt es denn zurzeit mehr? An der Beitrittsfähigkeit der Kandidaten oder der Erweiterungsfähigkeit der Union?
Bei beiden. Die Regierungskonferenz, insbesondere mit der Ausdehnung der Mehrheitsentscheidung, ist die Hausaufgabe der Europäischen Union. Geradezu eine Bedingung für die Erweiterungsfähigkeit der Europäischen Union. Und die Beitrittskandidaten müssen auch noch eine Reihe von Hausaufgaben zu machen, wobei die allerdings sehr unterschiedlich sind. Ich kann mir vorstellen, dass man relativ schnell 2003, 2004 einige wenige Länder in die Europäische Union hineinbringt, die die ökonomischen und politischen Bedingungen erfüllen. Und andere müssen länger warten, wenn sie die Hausaufgaben nicht erfüllt haben. Das heißt, ein differenzierter Vorgehen mit einigen wenigen Ländern scheint mir sinnvoller zu sein, als dass man 10 oder 12 Länder auf einmal nimmt.
Aber wenn die Erweiterungsfähigkeit der Union zurzeit noch in Frage steht, ist dann zum Beispiel nicht die Aufnahme Griechenlands in die Eurozone in diesem Zusammenhang ein falsches Signal?
Es könnte gerade aufgrund des niedrigen Eurokurses so verstanden sein, aber Griechenland hat formal die Bedingungen erfüllt, die zum Beitritt zum Euro vorhanden sind.
Abgesehen von der Gesamtverschuldung.
Von der Gesamtverschuldung, aber auch dort mit der Tendenz nach unten, was ja eine der, zweite der Möglichkeiten ist, steht ja drin, Gesamtverschuldung darf nur 60% haben oder wenn sie höher ist, muss sie über mehrere Jahre die Tendenz des nach unten Gehens haben und auch über den Beitrittstermin hinaus. Hier müssen wir Wert darauf legen, dass bei Griechenland, aber auch bei anderen Ländern, die heute bereits in der Europäischen Währungsunion sind, diese Kriterien auch weiter verfolgt werden. Dann wird es eine Glaubwürdigkeit haben. Und wenn Sie sehen, dass am 28. September selbst Dänemark ein Referendum durchführen wird, um in die Währungsunion zu kommen, dann werden die Schweden noch in diesem Jahr folgen und dann werden wir bereits 13 Länder der 15er Union in der Währungsunion haben.
Herr Bruck, sehen Sie inhaltliche Unterschiede zwischen der Europapolitik Deutschlands und Frankreichs?
Ich glaube, dass es, und das ist das Gefühl dieser Regierungskonferenz, in dem ich ja das Europäische Parlament vertrete, dass gegenwärtig in Frankreich auch ein hohes Maß an Bereitschaft ist, europäisch weiter voranzugehen, was ja in der Geschichte der letzten 50 Jahre nicht in allen Etappen der Fall war. Und aus diesem Grunde ist es, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, die man heute in Rambouillet zu erfüllen hat, dass man die Vision bespricht, aber klare Vereinbarungen für die konkreten Verhandlungsrunden dieser Tage trifft. Denn vor dem Eintritt in die französische Ratspräsidentschaft am 1. Juli Deutschland und Frankreich für dieses halbe Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft eine gemeinsame Position erarbeiten, dann könnte das schon die halbe Miete sein.
Die deutsch-französische Achse also intakt.
Ja, ich hoffe, dass sie intakt ist. Wir haben in den letzten Monaten das Gefühl gehabt, dass sie nicht intakt war, dass nicht genug kooperiert wurde, dass nicht genug konkrete Aktionen miteinander abgesprochen worden sind. Ich hoffe, dass man das heute in Ordnung bringt. Und vielleicht hat die Fischer-Rede dazu ja einen guten Beitrag geleistet.
Vielen Dank. Das war Elmar Bruck von der CDU. Er ist Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss des Europäischen Parlaments. Ich bedanke mich für das Gespräch, Herr Bruck.
Ich danke auch.
Es wird 7.29 Uhr. Sie hören den Deutschlandfunk.
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Mit Carsten Wurtke am Mikrofon. Die Schlagzeilen. Bericht zur Bundeswehrreform. Streitkräfte als zu groß und unmodern kritisiert. Für Rudolf Scharping wurde es heute ernst. Das, was schon seit Tagen durch die Medien ging, von dem einen kritisiert und von dem anderen unterstützt, das liegt nun schwarz auf weiß auf dem Tisch. Die Rede ist vom Bericht der Wehrstrukturkommission. Die Kommission war im Mai des vergangenen Jahres vom Verteidigungsminister berufen worden und das vor allem mit dem Ziel, Vorschläge für die künftige Struktur und die Aufgaben der Bundeswehr zu erarbeiten. Am Vormittag hat der Vorsitzende der Kommission, der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker, den Bericht an Kanzler Schröder und den Verteidigungsminister übergeben. Für uns war Michael Groth dabei.
In dem Bericht, den Richard von Weizsäcker in diesen Minuten öffentlich vorstellt, übt die Kommission harte Kritik an der Bundeswehr. In ihrer heutigen Form habe die Bundeswehr keine Zukunft, heißt es. Die Truppe sei, Zitat, zu groß, falsch zusammengesetzt und zunehmend unmodern, Zitat Ende. Der ehemalige Bundespräsident:
Unser Land ist, anders als früher, von Partnern umgeben. Die Aufgaben, die sich für die Streitkräfte stellen, sind und bleiben Landes- und Bündnisverteidigung zusammen mit Krisenverhütung und Krisenbewältigung. Beides sind zusammengehörende zwei Seiten einer derselben Medaille. Diesen bestehenden Verpflichtungen und Aufträgen gerecht zu werden, dazu sind die Streitkräfte in ihrer heutigen Form nicht in der Lage. Es fehlt an Einsatzkräften, die Modernisierung in Bezug auf das Material und die Bewaffnung ist dringend erforderlich. Was den Personalbestand anbetrifft, so ist er in Bezug auf die Einsatzkräfte zu klein und in Bezug auf den Gesamtumfang zu groß. Daher schlagen wir eine Verminderung der Streitkräfte von derzeit rund 330.000 bis 40.000 auf 240.000 vor.
Die Krisenreaktionskräfte, heute rund 60.000 Soldaten, sollen auf eine Stärke von 140.000 wachsen. Auf die Wehrpflicht will die Kommission zwar nicht verzichten. Der Vorschlag, lediglich 30.000 Wehrpflichtleistende aufzunehmen, dürfte indes neben den alles dominierenden Haushaltsfragen der schwierigste Punkt in der nun folgenden Debatte sein. Weitere Berichte werden folgen, so die Stellungnahme des Bundeswehr-Generalinspekteurs Kirchbach. Spätestens am 14. Juni soll das Kabinett nach den Wünschen des Verteidigungsministers über die Zukunft der Bundeswehr beraten. Die Richtung gab Rudolf Scharping schon heute vor.
In Zukunft wird es darum gehen, Klasse statt Masse zu entwickeln. Und dieses über 10 Jahre sich hinziehende, dauernde Herumschnippeln an der Bundeswehr meistens an ihren quantitativen Größenordnungen zu beenden durch eine klare konzeptionelle Leitlinie. Ich halte das mit Blick auf das Mischungsverhältnis, das die Bundeswehr auszeichnet, wehrpflichtige Soldaten auf Zeit- und Berufssoldaten zu haben und das auf einzigartige Weise ihre Leistungsfähigkeit sichert, dieses Prinzip für dringend erhaltungsbedürftig und gleichzeitig für ebenso dringend verbesserungsbedürftig. Vor diesem Hintergrund beschränke ich mich jetzt auf die Bemerkung, dass in einem definierten Zeitraum der Umsetzung und abhängig von der strikten Gewährleistung des Prinzips planerischer und sozialer Sicherheit die Bundeswehr von zurzeit 460.000 vermutlich in circa 5 Jahren um circa 100.000 Menschen kleiner werden wird.
Dies schließt die Zivilangestellten ein. Nach Empfehlungen des Generalinspekteurs soll der Umfang der Streitkräfte in Zukunft bei 290.000 Personen liegen, davon gut 80.000 Wehrpflichtige. Während die SPD dieses Konzept weitgehend unterstützt, spricht sich der grüne Koalitionspartner für eine Abschaffung der Wehrpflicht und eine drastische Verkleinerung der Truppe auf 200.000 aus.
Ein Bericht von Michael Groth. Die Weizsäcker Kommission legt ihre Vorschläge zur Reform der Bundeswehr vor. Dazu jetzt auch unser Kommentar von Peter Quay.
10 Jahre nach dem Ende des Warschauer Paktes muss die Bundeswehr umgestaltet werden. Sie ist im Moment falsch strukturiert, hat nach Aufheben des Eisernen Vorhangs und nach Einrichtung der fürs Ausland zuständigen Krisenreaktionskräfte die falschen Waffen, die dazu noch veraltet sind. Reform tut Not, was auch alle unterstützen, Politiker wie Soldaten. Problematischer stellt sich die Frage des Wehrdienstes dar. 30.000 Wehrpflichtige sind staatspolitisch zu wenig. Sie stellen die Zahl der jungen Leute dar, die Spaß an der Bundeswehr haben und die deshalb als Berufs- oder Zeitsoldaten eintreten. Das widerspricht dem bewährten Prinzip von Scharnhorst über August Bebel bis zu den Politikern der heutigen Volksparteien, dass Streitkräfte eine Volksarmee bilden sollten, also mit Wehrpflichtigen aus dem ganzen Volk. Der Vorschlag, nur 30.000 Wehrpflichtige zu nehmen, ist falsch und müsste korrigiert werden, was wahrscheinlich auch geschieht, auch in Zusammenhang mit den Zivildienstleistenden, die zum Schaden der sozialen Pflege ausfallen würden, wenn die Wehrpflicht wegfällt.
Es kommentierte Peter Quay.
Information am Morgen im Deutschlandfunk. Nur noch ein Sieg trennt FC Energie Cottbus vom Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Gelingt morgen Abend im heimischen Stadion ein Triumph gegen Zweitligameister 1. FC Köln, so wird das Überraschungsteam der abgelaufenen Saison als 4. ostdeutsche Mannschaft in die Eliteklasse einziehen. Für die 100.000 Einwohnerstadt ein riesiger Imagegewinn. Energie Cottbus könnte zum Motor des Strukturwandels in der Niederlausitz werden. 36 Stunden vor der entscheidenden Partie steigt das Fußballfieber an der Spree aus Brandenburg. Dazu eine Reportage unseres Landeskorrespondenten Karl-Heinz Smuder.
Wir stehen so dahinter. Das sollten Sie manchmal sehen, wie wir vom Radio zum Videotext rennen, damit wir die Ergebnisse immer prompt haben, nicht? Und wie wir als Radio reinstürzen könnten, wenn wir es nicht gerade in der Übertragung sehen, was überhaupt los ist, nicht?
Die größten Fans hat der 1. FC Energie Cottbus in der Straße der Jugend. Die Damen des Haarsalons Veit werden am Freitag im Stadion der Freundschaft stehen und ihren Jungs zujubeln. Beim Aufstieg in die 2. Bundesliga vor 3 Jahren war Evelyn Veit den Spielern schon besonders nahe gekommen. Das verpflichtet.
Meine Mädels durften in die Kabine, in das Allerheiligste. Und da haben wir die Jungs besprüht mit den Farben von Energie, mit Rot, Blau und Weiß.
Energie ist auf eine große Feier eingestellt. Das ficht den Chefkoch Bernd Krautz nicht an, der in der Lausitz-Metropole für die Gegner vom Rhein kocht.
Das Spiel muss auf dem Platz entschieden werden, nicht in der Küche. Und deswegen bemüht man sich schon, den Leuten das richtig recht zu machen. Den Sportlern sollen ja schließlich nächstes Jahr wiederkommen, wenn wir beide erste Bundesliga spielen.
Direkten Kontakt hatte er mit dem Verein aus dem Rheinland noch nicht. Alle Wünsche kamen per Post. Was die Kölner essen wollten, wurde ihm auf diese Weise mitgeteilt.
Doppelte Rinderkopfbrühe, Rinderfilet und Gemüsebeilagen, viel Nudeln, Spaghetti, Reis und sowas.
Indessen gilt, was Hotelmanager Peter Roman hofft.
Selbst hat sich noch keiner hier sehen lassen. Wir hoffen aber im nächsten Jahr, die Kölner, wenn wir dann in einer Klasse spielen, wieder bei uns begrüßen zu können. Aber das setzt voraus, dass wir einen guten Service liefern und sie dann auch wirklich wiederkommen.
Und nicht nur sie sollen wiederkommen. In Cottbus liegt die Arbeitslosenquote bei 17%. Die Zahl der Arbeitsplätze im Bergbau ist im Osten Brandenburgs nach der Wende von knapp 100.000 auf ein Viertel heruntergebrochen. Ähnliches weiß der Sprecher der Stadt, Peter Lewandowski, von anderen Industriezweigen zu berichten.
Also in Cottbus sind 1990 schlagartig mit der Währungsunion 7.000 Arbeitsplätze in der Textilindustrie weggefallen. Inzwischen ist es mit ungefähr 800 Arbeitsplätzen wieder einer der ganz großen deutschen Textilstandorte. Heute gelten da ganz andere Dimensionen. In der DDR gab es ein Kombinat mit 5.000 Arbeitsplätzen, wo also in Millionenstückzahlen die gleichen Kostüme und Jacken für den chinesischen und für den sowjetischen Markt hergestellt wurden. Und das war am Tag der Währungsumstellung unmöglich geworden, so zu verfahren.
Die Hoffnung auf den Einzug in die erste Bundesliga könnte sich nun in Mark und Pfennig auszahlen, hofft Bürgermeister Waldemar Kleinschmidt. Aber die erhoffte Freude wird an erster Stelle stehen und dann der Blick auf den Aufschwung. Mindestens für Samstag gilt, dass gejubelt wird, egal ob es eine Aufstiegsparty oder eine Dankeschönfeier gibt.
Wir haben jetzt mal mit den Gastronomen darüber gesprochen, was hat denn die zweite Bundesliga bis jetzt so gebracht im Jahr, wenn im Cottbus so durchschnittlich 8.000 bis 10.000 Zuschauer da sind. Da wurde gesagt, so zwischen 6 bis 8 Millionen mehr Umsatz. Dann erhöht sich das vielleicht bis zu 15 Millionen. Und das ist ja schon etwas. Auch unsere Hotels werden davon profitieren, Händler werden davon profitieren. Und es ist eine tüchtige Imagewerbung, die man an sich als Stadt so nicht bezahlen könnte, wenn man es bezahlen müsste.
Da kann sich Iris Nuak an der Rezeption im Waldhotel Eiche nur anschließen. Bei ihr in der Lausitz steigen die Mannen des ersten FC Energie ab.
Eins steht fest, sollten Sie es schaffen, arbeite ich den ganzen Samstag im Energietrikot hier. Und es ist mir egal, ob ich ausgelacht werde oder nicht. Das muss sein.
Wo alle so zusammenhalten, ist der Oberbürgermeister mittendrin und macht gewissermaßen Druck auf die Großen, während die Kleinen ihr letztes Hemd geben würden, glaubt Waldemar Kleinschmidt.
Und dass die große Industrie, ob das die Energiewirtschaft ist oder ob das die Braunkohlewirtschaft ist oder die großen Betriebe ABB oder BSF Schwarzheide für unseren Sport nicht mal eine Mark übrig haben. Das ist eigentlich unser Problem. Deshalb bin ich dankbar, dass so viele Sponsoren, vom Bäcker über den Fleischer angefangen, mit 100 Mark oder mit einer Wurst oder mit einem Brot sponsern und dass wir uns das alles noch leisten können. Und das ist so eine große Leistung, die kann man nicht genug würdigen.
Doch für 16 Mark haben viele nicht einmal eine Eintrittskarte bekommen. Sie standen gestern zu Hunderten vor der Stadionkasse, wo es noch einige wenige Karten gab. 20.000 wurden verkauft. Die Stadt wird helfen, eine Großbildleinwand soll doch noch das Gefühl für den vermeintlich historischen Moment vermitteln können.
Man hat schon mal Leute gehört, die sagen, oh, Cottbus liegt das nicht in Polen, ja, das finde ich irgendwie furchtbar.
Die Damen aus dem Haserlor hingegen haben schließlich gute Wünsche und freilich Glück gehabt. Sie werden am Freitagabend im Stadion der Freundschaft sein.
Und wir wünschen Ihnen, dass es weiter so wird.
Wir werden die Daumen halten gemeinsam und gemeinsam mitfiebern. Wir sind jetzt schon alle aufgeregt.
Sie soll nicht vergessen, dass ihre Fans, auch wenn es nicht klappen sollte, hinter ihnen stehen.
Fußballfieber an der Spree Energie Cottbus vor dem Sprung in die erste Fußball-Bundesliga. Eine Reportage von Karl-Heinz Smuder.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal.
Mit Werner Löw im Studio. Guten Tag. Der Finanzplatz Liechtenstein wird derzeit bis in seine Grundfesten erschüttert.
und Ungewöhnliches ist da geschehen. Razzien, Hausdurchsuchungen, Festnahmen. 5 Treuhänder sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, unter ihnen ein Bruder des stellvertretenden Regierungschefs und ein Parlamentarier. Gegen 2 Richter, darunter der Präsident des Landesgerichts, wird wegen Amtsmissbrauchs ermittelt. Hinter den Aktionen steht der Innsbrucker Oberstaatsanwalt Spitzer, der im Auftrag der fürstlichen Regierung in Sachen Anlagebetrug und Geldwäscherei untersucht. Zusätzlich droht ein interner Konflikt, nachdem Landesfürst Hans Adam sowohl die Regierung als auch die Justiz seines Landes attackiert hat. Jürgen Schenkenbach berichtet.
Landesfürst Hans Adam von Liechtenstein, ansonsten ein konzilianter Mann, gebraucht in letzter Zeit harte Worte. Sein Vertrauen gegenüber Regierung und Justiz sei erschüttert. Lückenlose Aufklärung des Treuhandskandals sei notwendig. Korruption, Anlagebetrug und Geldwäscherei hätten in Liechtenstein nichts verloren. Der Monarch weiß warum. Der Finanzplatz mit seinen Niedrigsteuern und lukrativen Anlagemöglichkeiten ist Existenzgrundlage des Kleinstaates, in dem 300 Treuhänder, etwa 75.000 Stiftungen und Briefkastenfirmen verwalten. Hans Adam verlangt rigoroses Durchgreifen gegenüber schwarzen Schafen und zwar ohne Rücksicht auf Ansehen und Person. Deshalb die Bestellung von Kurt Spitzer, der ebenso wie der Landesfürst Pauschalvorwürfe des Deutschen Bundesnachrichtendienstes, ganz Liechtenstein sei eine einzige Geldwäscherei-Community, als Unsinn zurückweist. Freie Hand für Spitzer verlangt der Fürst und warnt, die Arbeit des Sonderstaatsanwaltes aus Tirol zu behindern. Ansonsten, so Hans Adam, würde er auch zum letzten und härtesten Mittel greifen, nämlich jenem der Regierungsentlassung.
Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass das jetzt von der Regierung behindert wird, aber diese Möglichkeit konnte ich natürlich Ende letzten Jahres, als Sonderstaatsanwalt Spitzer bestellt wurde, natürlich nicht ganz ausschließen. Das habe ich damals sehr klar gemacht, dass wir jetzt hier ohne Rücksichten auf irgendwelche Personen aufklären müssen und dass Dr. Spitzer eben die notwendigen Vollmachten hat und die auch anwenden kann und dass man ihm da keine Hindernisse in den Weg legen darf.
Gemäß der Verfassung wäre der Fürst in der Lage, die Regierung zu entlassen und mit Notrecht selbst zu regieren. Grund dazu besteht derzeit allerdings nicht. Auch die Regierung ist an Aufklärung interessiert. Auch Ministerpräsident Mario Frick hatte wiederholt hartes Durchgreifen gegen unseriöse Treuhänder gefordert. Der Regierungschef zu den Drohungen des Landesfürsten.
Die sind sehr schwer zu verstehen. Die Regierung konkret ist seit jeher sehr entschlossen, gegen Geldwäscherei und Kriminalität vorzugehen. Und sie hat das verschiedentlich, insbesondere durch die Ernennung von Dr. Kurt Spitzer, eindrücklich bestätigt. Ich verstehe daher die Äußerungen nicht.
Was könnte der Grund sein?
Das ist für mich schwer nachvollziehbar. Wir können klar festhalten, bei der Verbrechensbekämpfung haben wir seit jeher immer schon die gleiche Meinung gehabt. Unterschiedliche Auffassungen haben wir bei der Verfassungsfrage, wo der Fürst seine Position, so interpretieren wir das, stärken will und wo wir dafür sind, bei der bisherigen Verfassung mit starken Volksvertretungsrechten zu bleiben.
Darüber sollen heuer noch die Liechtensteiner Stimmbürger entscheiden. In der Causa Treuhandskandal wird vieles von Oberstaatsanwalt Spitzer abhängen. Er ermittelt derzeit im Ausland. Nach seiner Rückkehr in den nächsten Tagen sind weitere Festnahmen im Finanzbereich durchaus nicht auszuschließen.
Jürgen Schenkenbach über den akuten Finanzskandal im Finanzplatz Liechtenstein.
Österreich 1.
12 Uhr. Mittagsjournal. Der neue Minister für Arbeit und Wirtschaft, Martin Bartenstein.
Erstmals nach vielen Jahren, es waren 5 Jahre, hat es im April 2000 wieder ein größeres Angebot an Lehrstellen, den Lehrstellensuchende gegeben. Wir hatten einen Überhang von 2562 offenen Stellen gegenüber 2322 Lehrstellensuchenden. Und diese Entwicklung wird aus meiner Sicht in den nächsten Monaten fortzuschreiben sein, weil die günstige Konjunkturentwicklung ein Anhalten der Nachfrage nach Lehrlingen möglich und wahrscheinlich macht und auf der anderen Seite das Lehrlingsangebot parallel zur demografischen Entwicklung weiter sinken sollte.
Damit, ergänzt Unterrichtsministerin Elisabeth Gera, habe Österreich die geringste Jugendarbeitslosigkeit in der EU und das soll auch so bleiben, sagt Gera.
Es ist uns ein Anliegen, dass wir die gute Lehrausbildung auch in den kommenden Jahren für die Jugendlichen attraktiv machen.
Gabi Waldner hat berichtet.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 232. Manche Hunderassen werden so gezüchtet, dass die Hunde immer aggressiver werden, und manche Hunde aus aggressiven Rassen werden dann auch noch auf Aggressivität dressiert. Dafür, was in Deutschland gegen solche Hunde getan wird, ist nicht die Bundesregierung zuständig, sondern das entscheidet jedes Bundesland selber. In Bayern ist das Gesetz so streng, dass es in München keine 100 Kampfhunde mehr gibt. Auch in Brandenburg sind Kampfhunde praktisch verboten. Aber in den anderen Bundesländern ist man nicht so streng. In Hamburg ist der Besitzer eines gefährlichen Hundes nur dazu verpflichtet, ihn an die Leine zu nehmen und ihm einen Maulkorb aufzusetzen, wenn er mit seinem Hund im Wald oder in einem Park spazieren gehen will. Aber wenn der Hundehalter der Meinung ist, dass sein Hund nicht beißt, braucht er ihn weder an die Leine zu nehmen, noch ihm einen Maulkorb aufzusetzen. Erst wenn der Hund jemanden gebissen hat, ist klar, dass der Hund bissig ist, und dann muss der Besitzer dafür sorgen, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Nach dem deutschen Tierschutzgesetz ist es verboten, Hunde auf Aggressivität zu züchten oder zu dressieren. Leuten, die so etwas machen, kann man die Hundehaltung auf Lebenszeit verbieten. Aber das geschieht sehr selten und viele kümmern sich gar nicht um so ein Verbot. Wenn ein Hund jemanden getötet oder schwer verletzt hat, stellt man oft fest, dass das ein Hund ist, der schon öfter als bissig aufgefallen ist. Dagegen wird zu wenig getan. In Frankreich ist man viel strenger. Kampfhunde müssen nach französischem Recht kastriert werden. Solche Hunderassen soll es in 10 oder 12 Jahren in Frankreich nicht mehr geben. Wer einen Kampfhund besitzt, muss ihn im Rathaus registrieren lassen. Das kostet Zeit und Geld, aber die meisten Franzosen haben mit solchen Hundehaltern kein Mitleid. Sie sagen, wer so einen Hund hat, hat dafür viel Geld ausgegeben und soll sich deshalb nicht beschweren, wenn er zum Rathaus gehen und noch mehr Geld ausgeben muss. In Deutschland überlegt man, ob man die Zucht und die Einfuhr von Kampfhunden ganz verbieten und die bereits vorhandenen Kampfhunde kastrieren soll. Bei anderen Hunden, bei denen vermutet wird, dass sie gefährlich sind, könnte man es so regeln, dass sowohl der Hund als auch sein Besitzer eine Prüfung machen müssen. Das wäre für alle Hundezüchter eine Warnung, und dann würde sich jeder überlegen, ob es sich noch lohnt, Hunde auf Aggressivität zu züchten. Wenn man gegen Hunderassen, die besonders gefährlich sind, etwas tut, könnte das auch die Zucht des Schäferhunds beeinflussen. In Bayern sind schon 1992 5 Hunderassen verboten worden, und seit 1997 ist es in Bayern nicht mehr vorgekommen, dass ein großer Kampfhund jemanden gebissen hat. In den anderen Bundesländern überlegt man nun, ob man es dort auch so machen soll wie in Bayern, und hat dazu eine Arbeitsgruppe gebildet. Aber ob diese Arbeitsgruppe wirklich dem Vorbild Bayerns folgen wird, steht noch nicht fest. Dagegen wird argumentiert, wenn bestimmte Hunderassen verboten werden, werden manche Züchter anfangen, andere Rassen auf Aggressivität zu züchten. Aber dieses Gegenargument wird im Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein nicht akzeptiert. Eine Tierärztin hat jedoch gesagt, dass es keiner neuen Gesetze bedarf, um etwas gegen die Kampfhunde zu tun. Sie meint, die Gesetze sind streng genug, man müsste sie nur besser anwenden und dann kontrollieren, ob Verbote auch befolgt werden. Die meisten Politiker sind jedoch anderer Meinung. Sie sagen, mit neuen Gesetzen könnte man mehr erreichen. Tatsächlich ist es aber wohl so, dass es leichter ist, neue Gesetze zu machen, als sich darum zu kümmern, dass wirklich getan wird, was nach den vorhandenen Gesetzen bereits möglich ist. Deshalb ist jetzt eine Arbeitsgruppe der Bundesländer dabei, unter der Federführung Schleswig-Holsteins Vorschläge für ein neues Gesetz gegen Kampfhunde auszuarbeiten. In Schleswig-Holstein hält man die vorhandenen Gesetze und Verordnungen insgesamt für ungeeignet und möchte dem französischen Vorbild folgen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 232. Danke.